Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor.
Die Dächer von Gebäuden werden manchmal auch als die fünfte Fassade bezeichnet. Und gerade in Hallstatt, wo ja die Höhenentwicklung einzigartig ist, ein Ort, der an den Steilhang gebaut ist, wo man überstiegen die verschiedensten Niveaus des Ortsgebiets erreicht, dort sieht man von vielen Punkten auf diese Dächer Hallstatts, quasi auf diese Dachlandschaft, auf die fünften Fassaden der Häuser. Und da fällt einem auf, dass es unterschiedliche Dachneigungen gibt. Also, dass es nicht eine Standardform der Dachneigung gibt, sondern dass es da durchaus Unterschiede gibt. Und es stellt sich die Frage, wie entsteht überhaupt die Idee, ein Dach zu neigen und wie kommt man dann drauf, ganz bestimmte Neigungen auszuführen? Und da waren es eigentlich über Jahrhunderte die äußeren Gegebenheiten, die äußeren Rahmenbedingungen, welche ganz bestimmte Dachneigungen erzeugt haben. Ganz elementar dient natürlich die Dachneigung dazu, dass der Regen abrinnen kann. Und da gibt's eine relativ einfache Faustregel. Je steiler das Dach, desto schneller und leichter rinnt der Regen ab. Und wenn wir uns jetzt topografisch hier an der Nordseite der Alpen uns die Wettersituation anschauen, da haben wir ja den Nordstau der Alpen. Also eine sehr regenreiche Gegend. Das ist also von den frühesten Siedlungen, auch in prähistorischer Zeit, dass da die Gebäude Dächer brauchten, welche vor Regen schützen. Es gibt natürlich andere Gegenden in dieser Welt, wo es kaum regnet. Denken Sie an orientalische Städte mit ihren Häusern, kubische Häuser mit flachen Dächern, Hofhäuser. Hier ist eben die topografisch-meteorologische Situation eine ganz andere. Also hier, Hallstatt im Welterbe, war von alters her das geneigte Dach einfach eine Notwendigkeit, um einen guten Schutz der Gebäude vor Regen zu bieten. Die andere Dimension, die ja auch naturgegeben ist, ist das Dachdeckungsmaterial. In den Gegenden, wo Ackerbau üblich war, war es auch lange Zeit üblich, die Dächer mit Stroh zu decken. Das waren Getreidesorten mit besonders langen Halmen. Es ist heute zum Beispiel schwierig, bei Strohdeckungen noch an dieses langhalmige Stroh heranzukommen. Und, das finde ich auch ganz interessant, das Binden dieser Strohdächer, auch das erfolgte mit Stroh. Es wurde aus diesen Getreidehalmen auch so eine Art Seile gedreht, mit denen dann das Stroh wieder gebunden war. Also man konnte letztlich mit einem Abfallmaterial, sofern man es nicht als Streu für den Stall brauchte, ein Dach decken, das gute Qualitäten besaß und das dauerhaft war. Hier im inneren Salzkammergut war Getreideanbau so gut wie unmöglich. Es gibt einerseits wenig dazu geeignete Flächen, andererseits brauchte man möglichst viele Flächen für die Forstwirtschaft, so dass es hier also zwangsläufig zur Holzdeckung führte. Das gespaltenes Holz, das Ausgangsmaterial, das lokal vorhandene Ausgangsmaterial für die Dachdeckungen war. Es gibt in diesem Podcast Welterbe Hallstatt eine eigene Episode, wo es genau um diese Holz- und Bretterdeckungen geht. Ich stelle in die Shownotes dieser Episode einen Link zu dieser weiterführenden Episode. Die Dachneigung ist aber auch bei den Holzdeckungen durch die Befestigung bedingt. Beim Stroh, wie gesagt, da ist es möglich, das Stroh an die Dachkonstruktion zu binden. Also hier sind relativ steile Dächer möglich, vor allen Dingen auch im landwirtschaftlichen Bereich. Und die hat natürlich dann auch gleichzeitig den Vorteil, dass sie als Bergraum dienen. Also genau dort, wo diese Feld- und Getreidewirtschaft durchgeführt wurde, hatte man einerseits das Material, um steilere Dächer decken zu können, welches dann wieder quasi in einer Wechselwirkung wieder den Vorteil des größeren Bergraums brachte. Das Befestigen von Holz auf steileren Dächern erfordert Nägel. Und über sehr lange Zeiträume war Eisen, aus denen die Nägel geschmiedet wurden, ein sehr wertvoller Rohstoff. Und so gab's gerade im alpinen Raum sehr lange Zeit die Befestigung der Legdächer, dass man also die gespaltenen Schindel nur auf die Dachkonstruktion legte, mit Latten und Steinen beschwerte, um ein Abrutschen der Schindeln zu verhindern. Das sind natürlich dann relativ geringe Dachneigungen. Da ist man im Bereich von vielleicht 15, 18 Grad Dachneigung, denn wenn das Dach steiler wäre, würden ja die Schindel abrutschen. Das hatte wiederum zur Folge, dass bei dieser geringen Dachneigung das Wasser nicht so gut abrinnen konnte und die Schindel durch diesen Umstand relativ schnell verfaulen. Vielleicht auch zur Konservierung in diesen frühen Formen, also als es diese Legdächer gab, da hatten ja die Häuser noch keine Geschossdecken, also die Stubendecke, die Tramdecke, die Geschossdecke, die konnte erst im späten 15., frühen 16. Jahrhundert setzt sich die erst flächendeckend durch. Also davor waren die Häuser, so wie man es zum Beispiel manchmal noch bei alten Almhütten sieht, nach oben offen. Auch hatten diese Häuser keine Rauchfänge. Es brannte am Herd ein offenes Feuer und das täglich, Sommer wie Winter, weil man ja das Feuer auch zum Kochen brauchte. Und dieser aufsteigende Rauch, der entwich bei dieser frühen Form der Häuser durch die Ritzen der Dachhaut, sodass einerseits eine Trocknungswirkung auf die Dachdeckung erfolgte, andererseits aber auch das Holz durch den Rauch quasi geselcht, geräuchert und damit bis zu einem gewissen Grad konserviert wurde. Als sich eben dann die Decken weiter verbreiteten, dass eben dann der Rauch nicht mehr hauptsächlich durchs Dach abzog, dass man dann in den Rauchstuben auch knapp unterhalb der Decke Rauchluken ausführte. Da wurde auch die Dachhaut nicht mehr so gut getrocknet und die Dächer verfaulten noch schneller, sodass man sich dann andere Strategien überlegen musste. Und diese andere Strategie war der geschmiedete Nagel. Und das ging natürlich Hand in Hand mit der Ausweitung der Salzwirtschaft, die dann gerade im 16. Jahrhundert zu blühen begann und wodurch diese industrielle Produktion, zum Beispiel in Hallstatt, natürlich sehr viel Eisen für die Pfanne gebraucht wurde, dass die Saline eigene Hofschmieden betrieb, dass es also hier doch möglich war, relativ kostengünstig geschmiedete Nägel herzustellen und auch an die Bevölkerung abzugeben, sodass dann steilere Dächer ausgeführt worden. Und die nächste Steilheitsstufe der Dächer sind dann die sogenannten gelagerten Dächer. Ich habe zuvor bei diesen Legschindeln-Dächern die Dachneigung noch in Grad angegeben, aber zum Beispiel die alten Zimmerleute, die hatten keine Winkelmesser, die gaben die Dachneigung im Verhältnis an, also im Verhältnis der Länge des Bunddrams, also des Bauteils, welches von Traufe zu Traufe reicht, im Verhältnis zur Stuhlsäule. Wenn man jetzt die Stuhlsäule halb so hoch macht wie die Länge des Bunddrams, dann sind ja diese beiden Dachflächen bei dem Satteldach betrachtet, zwei gleichschenkelige Dreiecke, also dann wäre die Dachneigung 45 Grad. Interessanterweise findet man bei historischen Dächern selten diese 45 Grad Dachneigung, die wirkt auch, wenn sie jetzt modern gemacht wird, eigentümlich und ungewohnt, sondern die Zimmerleute hatten so Faustregeln, Heuristiken, wo es dann hieß, die Stuhlsäule ist um einen Fuß kürzer als die Halblänge des Buntrams. Und da kommt man dann auf Dachneigungen, je nachdem wie lang der Buntram ist, so im Bereich um die 40 Grad, also so 38 bis 42 Grad. Und diese Dachform ist das sogenannte gelagerte Dach. Und das ist die Dachneigung, die man in Hallstatt, denke ich, noch am häufigsten antrifft. Und auch dann gab es wieder durch die Änderung der Zimmerungstechnik auch eine Änderung der Dachneigung. In der Mitte des 18. Jahrhunderts kam aus dem Norden, letztlich aus Norddeutschland, eine neue Form der Dachstuhlkonstruktion, das sogenannte Sparrendach. Das historisch alte, verwurzelte Dach in der Weltregion ist das sogenannte Pfettendach. Also das ist eine Dachkonstruktion, wo auf Stuhlsäulen horizontale Balken, die sogenannten Pfetten, aufliegen. Und auf diesen Pfetten liegen dann die Schräghölzer, die sogenannten Raufen, auf. Beim Sparrendach sind keine Pfetten erforderlich, denn da bilden der Buntram und die sogenannten Sparren einen Dreiecksverband. Und dieser Dreiecksverband stützt sich quasi selbst. Es sind keine Pfetten erforderlich, es sind größere Spannweiten erforderlich. Allerdings ist auch die zimmermannstechnische Ausführung dieser Dächer schwieriger. Man muss dann die Sparren vor allen Dingen im Fußbereich durch einen Fersenversatz in den Buntram verkämmen. Der Buntram muss dann, damit er diese Spannungen aushält, nach außen vorkragen. Das heißt, so ganz einfach sieht man es, wenn man auf die Dachkonstruktion von unten schaut, an der Außenseite, und man sieht schräge Hölzer am Dachfuß nach außen ragen, dann handelt es sich um ein Pfettendach. Wenn man keine Schräghölzer sieht, sondern wenn in Hallstatt etwa beim Beneficium am Kranzgesimse des Gebäudes, also unterhalb der Traufe zum Beispiel, eine Hohlkehle ist, wenn hier die Konstruktion auskragt und das Dach am Fuß einen leichten Schwung besitzt, also am Dachfuß etwas flacher wird, dann handelt es sich um ein Sparrendach. Diese Sparrendächer sind aus konstruktiven Gründen, ist es hier günstig, wenn die steiler als 45 Grad sind. Denn wenn die flacher sind und große Schneelasten tragen, entstehen vor allen Dingen in dem vorbeschriebenen Bereich am Dachfuß, wo das Sparren im Buntram verkämmt ist, extreme Horizontallasten, welche dann ein Abscheren des Vorkorbs des Buntrams auslösen würden. Also hier für flache Dächer, für flachere Dächer grundsätzlich immer günstiger das Pfettendach, für steilere. Und so ganz steile Dächer sehen wir zum Beispiel in Hallstatt auch beim Mesnerhaus neben der Kalvarienbergkirche. Und das sind dann Dächer, das sind dann die Steildächer, die sind dann jenseits, die sind dann steiler als 48 Grad. Und auch hier müssen natürlich die Schindel durch Nägel entsprechend befestigt werden. Diese verschiedenen Typen von Dachneigungen waren etwa bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Welterbegebiet sehr weit verbreitet. Und dann hat man zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Seiten der Saline, um Holz zu sparen, ist man daran gegangen, noch die vorhandenen alten Dachneigungen, also dass noch Dachstühle mit Legschindeln waren, wo dann, denke ich, zwischenzeitlich natürlich dann auch vor allen Dingen die Dachbretter schon mit Holznägeln befestigt waren. Dort wurde dann die Aufsteilung der Dächer angeordnet. Also diese flach geneigten Legschindeldächer, die verschwanden dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, und zu Ende des 19. Jahrhunderts kam dann mit der Inbetriebnahme der Kronprinz-Rudolfs-Bahn die Möglichkeit, alle möglichen Dachdeckungsmaterialien ins Welterbegebiet zu transportieren, kostengünstig heranzuschaffen. Und daher wurden auch dann alle möglichen Dachneigungen auf einmal auch technisch ausführbar. Und das Sammelsurium, das wir heute an Dachneigungen sehen, das ist letztlich die Folge eines wirtschaftshistorischen Prozesses, dass man schaut, oder man schaut ja gar nicht, man nimmt oft die Rahmenbedingungen intuitiv wahr und macht halt dann das, wo man glaubt, es sei das Beste. Und manchmal, denke ich, haben wir jetzt im Welterbegebiet Dachneigungen, die nicht so schön aussehen. Und dieses Gesamtgefüge, wie ich mir manchmal denke, stören. Also ich appelliere vielleicht auch hier an die Bauherren. Ich appelliere natürlich auch an die Planerinnen und Planer, sich doch ein bisschen darauf zu besinnen, was ist unsere baukulturelle Tradition, was ist unser baukulturelles Erbe, und eine Dachneigung dann doch auch so zu überlegen, wie könnte das sich doch möglichst gut in die Tradition des immer noch reichlich vorhandenen gebauten Bestandes einfügen.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.